Ja, und ich darf gleich den nächsten Referenten ankündigen. Und es geht jetzt um injizierbare Lipidtherapien. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich den Herrn Professor Martin Klodi vorstellen darf, ihn hier vorzustellen. Das ist Eulen nach Athen zu tragen. Ich möchte nur zwei Dinge erwähnen. Er ist der Past-Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft und der aktuelle Präsident der Österreichischen Cholesterinallianz. Und wir freuen uns wirklich, dass du heute hier bist. Danke.
Vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich darf jetzt sozusagen fortführen bei dem, was wir jetzt gerade gehört haben über die oralen Medikamente, welche Lipidmedikamente kann man initiieren. Wir haben gehört, Simvastatin, die FAES-Studie in den 90er Jahren hat das begonnen. Wir haben dann die Bauerstatine, Atorvastatin, Rosuvastatin, Bempedoinsäure, Ezetimib, all diese Kombinationen. Und ich rede jetzt von den Patienten, die das auch wirklich wollen, weil bei diese Patienten, die nicht in den Zielbereich kommen, sind ja auch sehr viele dabei, die zu wenig schlucken, es gar nicht schlucken und nicht compliant sind, sondern der compliante Patient, der aufgrund der Notwendigkeit in den Zielbereich kommen soll, das heißt Zielbereich im Sinn vom Tempolimit, wie wir vorher gerade gehört haben, von den injizierbaren Medikamenten. Es gibt also zwei Gruppen, das Inclisiran, das ist ein Synthesehemmer, und die PCSK9-Antikörper. Wie viel ist genug Cholesterin? Das haben wir heute schon gehört. Kinder kommen auf die Welt mit 20 Milligramm Cholesterin, 5 Milligramm, hat der Thomas Stulnig gesagt, ist genug. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein guter Zielwert im Endeffekt für alle, wahrscheinlich sogar in der Primärprävention. PCSK9-Hemmer, was ist das? Wir kennen das noch gar nicht so lange. Es hat zwei schöne Publikationen gegeben, Anfang der 2000er Jahre, eine Mutation im F216L-Gen, das gezeigt hat, eine Gain-of-Function-Mutation. Personen, die diese Mutation haben, in dem Fall war das ein Mann, der 49-jährig gestorben ist mit einem LDL-Cholesterin 356 mit einem STEMI, und da wurde diese Mutation nachgewiesen, da hat man gesehen, wenn diese Mutation da ist, dann sind sehr hohe PCSK9-Spiegel. Es war dann auch eine zweite Publikation und viele weitere Publikationen, aber die erste hat es in Nature Genetics geschafft. Was ist das PCSK9? Es ist ein Molekül, das in der Leber produziert wird. Es wird dann in den Blutstrom freigesetzt, und das, was dieses Molekül macht, es lagert sich an den LDL-Rezeptor an, internalisiert den LDL-Rezeptor und löst ihn dann auf, und das Ganze irreversibel. Das heißt, viel PCSK9, und es sind all diesen Studien, Untersuchungen, wo PCSK9 direkt im Blut gemessen wird, ist je höher der PCSK9-Spiegel, desto höher die LDL-Konzentrationen, desto geringer der LDL-Rezeptor an der Oberfläche. Jetzt kann man zwei Sachen machen. Man inaktiviert das PCSK9 direkt im Blutstrom, und das führt dann dazu, dass weniger LDL-Rezeptor in den Leber internalisiert wird und zerstört wird, und wir haben dadurch mehr LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche, und dadurch wird mehr LDL wieder in die Leber zurückgeholt. Hier sind einige Mutationen, die man mittlerweile kennt. Auf der linken Seite sehen Sie eine ganze Reihe, es gibt noch viel mehr. Oben sind Mutationen, die den PCSK9-Spiegel erhöhen. Denn da sehen Sie auch direkt die LDL-Konzentrationen. Und links unten haben wir Mutationen, also Loss-of-Function-Mutationen. Da haben die Personen ein Glück, durch die Mutation niedrige PCSK9-Spiegel zu haben und dadurch auch ganz niedrige LDL-Spiegel. Das ist sozusagen ein Geschenk der Natur. Und aus diesem Geschenk hat der Brian Ferenc auch errechnet, Personen mit solchen Mutationen, die niedrige PCSK9-Spiegel machen, dadurch niedrige LDL-Spiegel, die haben fast ein Leben lang keine atherosklerotisch-kardiovaskuläre Erkrankung. Und wenn man das zusammenzählt plus 10 mm Hg-Senkung des Blutdrucks, dann hat man ein 80-prozentig reduziertes Lebenszeitrisiko, eine kardiovaskuläre Erkrankung zu bekommen. Nun, diese PCSK9-Hemmer, wie funktionieren die nun? Das Ziel oder der Sinn dieser injizierbaren Substanzen ist, die PCSK9-Konzentration im Blutstrom zu senken. Dadurch kann sich das nicht an den Rezeptor anlagern und nicht die Rezeptordichte erniedrigen. Das heißt, Ich kann das einerseits machen über eine Synthesehemmung, das heißt, ich messe, interagiere direkt in der Leber mit der Produktion des PCSK9s, oder ich gebe den Antikörper, der draußen das PCSK9 bindet und so die Bindung des PCSK9-Moleküls an den LDL-Rezeptor blockiert. Hier eine Arbeit, die gezeigt hat, dass das funktioniert. Sie sehen auf der rechten Seite den PCSK9-Effekt durch eine Antikörpertherapie in direkter Überlagerung mit einer errechneten, durch eine KI errechneten Observation. Das heißt, das, was man glaubt aus diesen fehlenden Mutationen, stimmt auch direkt überein mit den Antikörpertherapien. Das hat, haben wir gerade vorher gehört, wir haben immer niedrigere Zielwerte und die Frage ist ja, woher kommen die in den Leitlinien vorgegebenen Zielwerte? Die kommen ja direkt aus der Evidenz, aus den Studien, und es gibt ja kaum etwas, was so gut untersucht ist wie das LDL-Cholesterin mit mittlerweile 4, 5 verschiedenen Substanzen. Ganz egal, wie ich es senke, es kommt immer der gleiche Prozentsatz heraus. Vorher gerade haben wir die Bempedoin-Studie gehört, da wurde um 30 Milligramm pro Deziliter das LDL gesenkt und der Effekt, der herausgekommen ist, war -15%. Vorher haben wir gehört, 40 Milligramm Senkung des LDLs, der Effekt ist -20%. Also man kann das fast direkt umrechnen. Und wir haben aus der EZ-MIB-Studie mit der Improfit-Studie das Ziel 55. Dann war natürlich die Frage, kann ich mit dem PCSK9-Hämmern noch einen größeren Benefit erreichen? Es gibt 2 Antikörperstudien, die Fourier-Studie mit dem Evolocumab und die Odyssey-Outcome-Studie mit dem Alirocumab, die das LDL auf 30 bzw. 53 gesenkt haben. Und hier haben sie noch einmal einen Effekt um 15% gesehen. Das heißt, je niedriger der LDL-Wert, desto besser ist das Outcome. Und daher resultieren auch diese ganzen Daten und die Leitlinien und die Studien. Das heißt, die Patientengruppe, die in den niedrigen Zielwert kommen muss, aber mit den herkömmlichen Medikamenten, weil sie entweder nicht ausreichend wirken, weil die LDL-Spiegel so hoch sind oder weil sie es zum Teil nicht vertragen. Das ist die Population, die diese injizierbaren Medikamente braucht. Das sind ungefähr wahrscheinlich 5 bis 10% der Patienten mit einer atherosklerotisch-kardiovaskulären Erkrankung. Wichtig ist, es gibt auch eine Studie, die zeigt, die das direkt gemessen hat, wenn man den LDL-Spiegel unter 70 senkt, dann verringert sich auch das Atheromvolumen. Was noch dazu kommt, ist, auch wenn man Egerton-Score macht, zum Beispiel das koronare Calcium misst oder das Herzkalzium misst, wenn Sie den LDL-Spiegel senken, kann der Calcium-Score steigen, weil es zu einer Stabilisierung und Verkalkung, wenn man so grob sagen will, der Plaques kommt. Das ist sozusagen ein paradoxer Effekt. Nun, wenn man die PCSK9 Moleküle inaktiviert mit Antikörpern, hat man den gleichen Effekt und ich kann das gleiche eben mit einer Synthesehemmung machen. Das ist schon eine ältere Publikation aus dem Check 2012. Sie sehen, wie schnell das gegangen ist. 2003 ist man draufgekommen, 2012 gibt es schon Substanzen, die das reduzieren mit einem Antikörper. Wir bekommen -50, -60% on top einer Statinmedikation damals noch. Und da möchte ich Ihnen kurz die Studien zeigen, die es gibt. Die Antikörperstudien, das sind es 2. Es gibt also 2 Medikamente. Das eine ist das Evolocumab oder das Rebatta. Das injiziert man 2-mal im Monat, 140 Milligramm. Das zweite ist das Alirocumab oder das Praluent mit Handelsnamen. Das wird 2-mal im Monat mit 150 Milligramm oder mit 75 Milligramm gegeben. Es gibt auch eine Dosierung 1-mal 300 Milligramm. Die gibt man 1-mal im Monat. Das ist... Bitte? Ja, wird subkutan injiziert, ja, subkutane Injektion. Und in dieser Alirocumab-Studie sehen Sie eine Senkung von 90 auf 53 Milligramm. Das waren alles Patienten mit atherosklerotisch-kardiovaskulären Erkrankungen on top der Statinmedikation. Diese Medikation senkt nicht auf 30, weil dort das Ziel war, wir wollen das zwischen 40 und 50 halten. Die haben die Dosis reduziert. In der Studie mit dem Evolocumab, dem Rebatta, wurde auf 30 Milligramm pro Deziliter im Schnitt gesenkt. Und Sie sehen hier das Outcome, eine Risikoreduktion hier unten Hazard Ratio 0,85 bei schon optimal therapierten Patienten, noch einmal 15% Risikoreduktion, und das Gleiche gibt es auch für das Evolocumab. Das heißt, wir haben ganz, ganz positive Outcome-Studien für diese Substanzen, und darum ist es auch sinnvoll, diese Substanzen bei dieser Patientenpopulation einzusetzen. Und weil ich auch vom Diabetesbereich komme, sie wirken viel, viel effektiver bei Patienten mit Diabetes. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass diese Patientengruppe mit Diabetes chronische Inflammation hat, die Glucose in Wirklichkeit das LDL-Molekül erst oxidiert und wirklich gefährlich macht. In Wirklichkeit ist alles Adipose des Diabetes und die Glucose. Ganz, ganz interessant ist in dieser Studie mit dem Evolocumab, die Fourier-Studie, wurde sogenannt eine Open-Label-Extension-Studie gemacht. Das heißt, nach 4 Jahren war die Studie beendet. Dann wurden alle Patienten in den Verum-Arm gegeben und noch einmal 5 Jahre beobachtet. Und was man dann gesehen hat nach diesen weiteren 5 Jahren, man hat noch eine weitere 23-prozentige Risikoreduktion bekommen. Das heißt, die Patienten sind auch deutlich weniger verstorben. Man kann sagen, das sind ganz, ganz klare Daten, dass diese Therapie effektiv ist. Die Frage ist auch, wie weit geht das LDL hinunter? Dann sieht man hier in der Verum-Gruppe bis fast 0, 0 bis ca. 60, das ist die Placebo-Gruppe, die war auch nicht so schlecht therapiert, 50 bis 150, also die sind sehr, sehr niedrig therapiert. Die zweite Substanz ist das Inclisiran, ein Synthesehemmer. Das ist das Leqvio, wird halbjährlich injiziert, 240 Milligramm. Die erste Dosis Zeitpunkt 0, dann einmal nach 3 Monaten und dann alle 6 Monate. Und hier gibt es auch eine Meta-Analyse, eine Outcome-Studie, die kommt, glaube ich, im nächsten Jahr. Und auch hier sehen Sie einen ganz klaren kardiovaskulären Effekt für diese Substanz. Das heißt, es ist egal, wie man diese Substanzen gibt, ob man jetzt die Synthese hemmt oder einen Antikörper gibt. Wir haben einen großen Benefit, und für die Halbjahresmedikation ist natürlich auch die Compliance ein großer Vorteil. Nebenwirkungen sind ganz, ganz gering. Die Senkung ist ca. 60% on top. Sie sind gut verträglich, auch für Patienten mit Statinintoleranz. Wirksam, Alter ist kein Faktor. Und wir haben sehr positive Outcome-Studien für diese Substanzen. Die Diabetespopulation profitiert besser. Es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, und das ist etwas, was entscheidend ist, die orale Medikation sollte unbedingt weitergegeben werden. Manche dieser Medikamente wirken, wenn das Statin, Ezetimib oder Benpituinsäure nicht gegeben wird, nicht so effektiv. Manche steigen sogar an. Kosten tut das Ganze ca. 5.000 Euro pro Jahr. Die Kasse zahlt aber in Wirklichkeit viel, viel weniger, den Pharmafirmen weniger als die Hälfte. Damit Dankeschön.
Vielen Dank für deinen wunderschönen Überblick. Ich darf die Diskussion eröffnen, bitte. Ist eine Frage im Raum gestellt, oder das Mikrofon dort ist, darf ich eine Frage aus dem Chat nennen? Und zwar, es geht darum, ob sich Antikörper bilden, die vielleicht auch die Wirkung negativ beeinflussen nach Einsatz.
Ja, es wird zwar in den meisten Studien der Antikörper nicht gemessen, aber es bilden sich sehr wohl Antikörper, und es führt auch dazu, dass manche Substanzen nicht so gut wirken. Aber es ist im Großen und Ganzen bei den Patienten kein Problem, nicht so wie in anderen Bereichen.
Ich hätte eine Frage. Sie haben immer gesagt, on top, das Inclisiran oder das andere. Erste Frage ist, wirkt das Inclisiran wirklich ein halbes Jahr? Und zweite Frage, wenn man etwas initiiert, ja, on top einer guten Therapie, meint man ja immer Ezetimib und Statin, aber jetzt gibt es ein neues Medikament, Benpituinsäure. Könnte man das auch kombinieren oder muss man da aufpassen?
Nein, nein, also zur zweiten Frage zuerst. On top heißt, Sie können es on top von Atorvastatin, Rosuvastatin, Ezetimib, Benpituinsäure in jeder Kombination oder auch on top von allen drei gemeinsam noch on top geben. Und die erste Frage war jetzt, wie effektiv das dann ist, oder? Es wirkt absolut wirklich ein halbes Jahr. Das, was man gerade beim Inclisiran sieht, aber auch bei den anderen Antikörpern, die eine Statin-Ezetimib-Kombination haben oder auch Bempedoinsäure dazu und sie geben Inclisiran oder Antikörper, dann sind die über ein halbes Jahr oder immer am Ende der Therapie vorgesehen in 2 Wochen oder 4 Wochen auf 20, auf 30 Milligramm LDL. Manche sind niedriger sogar. Es wirkt wirklich so lang, ja.
Und sie hat jetzt auch so Zöliakie-ähnliche abdominelle Beschwerden entwickelt. Haben Sie mehr Erfahrung auf dieser Ebene?
Also ich behandle sehr, sehr viele Patienten mit diesen PCSK9-Hämmertherapien und ich habe praktisch de facto schon alles gehört. Ja. Ich glaube aber nicht, dass immer alles damit zusammenhängt. Aber es gibt das typisch, dass Zöliakie-ähnliche Symptome auftreten, ist jetzt nicht ganz typisch für die PCSK9-Hämmer per se.
Wieder die Frage, wie gesagt, zum Kostenpunkt der PCSK9-Hämmer. Ich meine, wo Sie die Zahlen da herhaben, ich habe es mich selber mal bezahlt, auch die PCSK9-Inhibitoren, und das war aufs Jahr hochgerechnet, den größten Teil hat die Versicherung abgedeckt, waren das fast 7.000 Euro, das war vor 2 Jahren.
Ja. Die Therapien, also die, auch die Kosten, wenn Sie es selber kaufen in der Kasse, in der Apotheke, das geht halt sukzessive langsam hinunter, aber es liegt ungefähr circa derzeit bei 5.000 Euro. Die erstatteten Medikamente, also wenn die Kasse es erstattet, und wir leben in Österreich ja immer Schlaraffenland, alle die in der Indikation sind, bekommen es erstattet, liegt das deutlich unter der Hälfte von dem.
Gut, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, noch einmal herzliches Dankeschön für den tollen Vortrag.